Inhaltlich sehr passend zu diesem Zeugnis lese ich als Bibeltext Grundlage für die Predigt 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 und 24. Paulus schreibt: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Liebe Schwestern und Brüder, damit Sie bei der Predigt jetzt wissen, wo wir ungefähr im Fahrplan sind, es gibt zwei Vorbemerkungen, vier Beobachtungen zum verlesenen Text und eine Schlussüberlegung. Also sieben Punkte. Vorbemerkung Nummer eins. Leben in der Zwischenzeit. Leben in der Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Bis Jesus wiederkommt, so steht das Thema über diesem Tag. Bis Jesus wiederkommt. Das ist eine klare Zielangabe, und wir haben darüber schon gehört. Das ist der Punkt, auf den wir zugehen, der Tag, auf den wir zuleben, den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Was ist aber jetzt wichtig für diese Zwischenzeit? Was prägt sie? Wenn wir in die Zeitungen schauen, nehmen wir unzählige wichtige Ereignisse wahr. In diesen Tagen sortieren sich die politischen Parteien. Unter anderem heute beim Dreikönigstreffen eine Partei schon seit vielen Jahren, immer am 6. Januar. Sie positionieren sich für die Wahlen, die in diesem Jahr sein werden. Was ist wichtig in dieser Zwischenzeit? Sind es diese Überschriften? Ich möchte auf ein anderes Thema lenken und die Frage stellen, was ist denn wichtig für die Zwischenzeit aus der Perspektive Gottes? Was ist aus seiner Sicht das Entscheidende? Und vielleicht sind das gar nicht die Tagesüberschriften der Zeitungen. Aus Gottes Sicht, heilsgeschichtlich, wenn ich es richtig sehe, ist das Thema der Zwischenzeit die Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu gibt es nur durch Mission. Aus Gottes Sicht und heilsgeschichtlich ist Mission die Aufgabe der Gemeinde. Und ich denke, dass wir es alle nicht als Konkurrenz sehen, wenn zeitgleich die Jugendkonferenz für Weltmission auf der neuen Messe auf der Filder stattfindet mit vielen jungen Menschen. Mission. Und was bewirkt Mission? Was ist ihr Ziel? Es ist der Glaube. Zwischenzeit. Was zählt vor Gott bis zum Tag der Wiederkunft Jesu? Gemeinde, Mission, Glaube. Und jetzt möchte ich zum Glauben heute einen Aspekt hervorheben und damit bin ich bei der zweiten Vorbemerkung. Es geht um das Leben im Glauben in der Spannung von Gabe und Gebot. Spannung von Gabe und Gebot. Das war der Grundtenor vorher in dem Zeugnis, diese Spannung. Und da stellt sich die Frage, was kommt zuerst? Die Gabe oder das Gebot? Die Gabe oder die Aufgabe? Mit dem verlesenen Text 1. Thessalonicher 5, 23 und 24 stehen wir am Schluss des 1. Thessalonicher Briefes. Und der Schlussabschnitt ist überschrieben in der Lutherbibel Ermahnungen und Grüße. Ermahnungen. Ganz typisch für die paulinischen Schlussabschnitte, da hagelt's richtig an Ermahnungen. Keine wird lang ausgeführt, sondern nochmal zum Abschluss so zack, 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 zack. Ich möchte den Text jetzt nicht lesen, Sie können es zu Hause tun, nur ein paar Ausschnitte. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass, sei dankbar in allen Dingen, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Ermahnung oder anders gesagt, ein Gebot nach dem anderen. Viele Menschen meinen, dass christlicher Glaube zuerst bedeutet, Gebote zu halten. Sitzt das auch in meinem Kopf, in Ihrem Kopf? Christlicher Glaube gleich Gebote halten. Christlicher Glaube gleich ein ordentliches Leben führen. Dann habe ich meine Christenpflichten erfüllt. Leben in der Spannung zwischen Gabe und Gebot. Und ich finde es jetzt so schön in diesem ersten Thessalonicher Brief, dass nach dieser Fülle der Ermahnungen der vorher verlesene Bibeltext kommt und unseren Blick noch einmal ganz anders ausrichtet. Er richtet unseren Blick auf das, was Gott tut. Er richtet unseren Blick darauf, dass Gott uns verändert und gibt uns damit eine Orientierung, was zuerst kommt, die Gabe oder das Gebot. Also nach diesen zwei Vorbemerkungen, wir leben in der Zwischenzeit. Was kennzeichnet diese Zwischenzeit? Unter anderem der Glaube, der in der Spannung stehen kann zwischen Gabe und Gebot, jetzt der Blick auf den Predigttext. Er aber der Gott des Friedens. Zuerst steht in diesem Text, dass Gott handelt. Gott handelt. Er aber, ganz betont, er aber. Gott ist in diesem Abschnitt ganz Subjekt. Er ist der, der handelt, er ist der, der schafft, er ist es, der verändert. Und dieser Gott wird jetzt näher beschrieben als der Gott des Friedens. Interessant, mit welchen Worten Paulus seine Briefe rahmt. Der Friede wird ganz am Anfang genannt, im ersten Kapitel, im Gruß. Ja, noch im ersten Vers. Gnade sei mit euch und Friede. Und jetzt der Gott des Friedens am Schluss und dann das Wort der Gnade noch einmal im letzten Vers des Briefes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit allen. Die Gnade aber des Herrn Jesus Christus sei mit allen. Der Gott des Friedens und der Gott der Gnade. Frage: Wie kommen wir zu diesem Frieden? Wie wird Gott für uns ein Gott des Friedens? Durch unser Tun, indem wir Gott friedlich und zufrieden stimmen? Ich bin sehr überzeugt und ich hoffe es, dass wir diese Frage mit einem klaren Nein beantworten. Wenn wir den Frieden mit Gott schaffen müssten von uns aus, dann wäre heute noch Unfriede. Der Gott des Friedens ist der, der uns seine Hand reicht durch Jesus Christus zum Friedensschluss. Ja, man muss sagen, Gott hat alles für den Frieden getan, bevor wir überhaupt gelebt haben. Er hat uns nicht zuvor gefragt, willst du Frieden mit mir? Dann mache ich was. Sein Friedensangebot kommt uns zuvor. Und wenn kein Mensch in die Hand Gottes einschlagen würde, steht das Friedensangebot Gottes, weil Jesus Christus den Frieden geschaffen hat durch sein Sterben und durch seine Auferstehung. Und liebe Schwestern und Brüder, damit hat Gott das Entscheidende für die Veränderung selbst getan. Durch den Glauben an Jesus Christus steht über unserem Leben nicht zuerst der Auftrag, werde, sondern der Ausruf, du bist. Zwei Beispiele. In der Bergpredigt sagt Jesus nicht, werdet zum Licht der Welt, sondern ihr seid das Licht der Welt. Warum? Weil der Herr des Glaubens selber das Licht der Welt ist. Und Paulus schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Er ist eine neue Kreatur. Nicht er wird so nach und nach zu einer neuen Kreatur. Er ist eine neue Kreatur, weil er Werk Gottes ist. Verändere dich, weil du bist. Wir gehen nicht nur auf das Ziel zu einer ständigen Veränderung, sondern es steht zuvor das Geschenk der Veränderung, weil Gott der Handelnde ist. Die zweite Beobachtung zum Text. Gott handelt umfassend. Er heilige euch durch und durch, so Luther. Wir könnten auch sagen, er heiligt euch vollständig. Er heiligt euch ganz. Und das wird jetzt gleich genau noch näher beschrieben, wenn es heißt, euer Geist samt Seele und Leib. Umfassend. Geist, Seele, Leib. Nicht nur ein Teil. Die biblische Sicht vom Menschen ist eine umfassende, eine ganze. Es geht in der Bibel nicht um einen guten Geist in einem schlechten, vergänglichen Leib. Es geht hier nicht um die ewige Seele. Es geht um den Menschen ganz. So ist das biblische Menschenbild. Und dieses biblische Menschenbild ist ja immer wieder gerade im Blick auf den Leib bedroht. Die Korinther sagten, der Leib ist ja unwichtig, der vergeht. Also können wir mit dem Leib tun, was wir wollen. Der Geist dem Herrn und der Leib der Sünde etwa. Nein, er heilige euch ganz durch und durch. Geist, Seele und Leib, Einheit. Und der Leib dabei nicht gleichgültig. Deshalb gibt es in der Bibel auch Gebote, die sich auf den Leib beziehen und den Umgang mit ihm. Und nicht zuletzt, wenn es heute immer wieder um die Wiederkunft geht, soll auch das betont werden. Die Bibel stellt uns eine leibliche Auferstehung vor Augen. Ich habe bei der Vorbereitung gedacht, ich bin gespannt, wie ich dann aussehe. Also ich hoffe ein bisschen anders wie jetzt. Wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich, da wären manche Erneuerungsmöglichkeiten gegeben. Aber ich hoffe doch so, dass der Schmied noch zu erkennen ist. Die Persönlichkeit bleibt erhalten. Das ist etwas ganz Wesentliches in der Bibel, die Persönlichkeit, in die persönliche Begegnung zwischen Gott und dem Menschen. Und das bleibt erhalten in der Ewigkeit. Und deshalb ist der Mensch wichtig, ganz geschaffen, auch ganz gefallen, ganz erlöst, ganz beauftragt und einmal ganz erneuert. Das dritte Beobachtung zum Text, Veränderung konkret. Gott verändert. Was bedeutet das? Da könnte man jetzt ein mehrtägiges Seminar anschließen. Aber dann würde ich natürlich das Programm der Verantwortlichen hier sehr durcheinander bringen und mir zu Recht einen gewissen Unmut zuziehen. Was bedeutet die Veränderung, die Gott schenkt und beginnt konkret? Ich denke an die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist ein Veränderungsprogramm von Jesus. Wer diese meine Rede hört und tut. Und jetzt ist mir ganz wichtig, die Bergpredigt ist ein Lehrprogramm von Jesus. Und das können wir nicht alleine tun ohne ihn. Deshalb gilt auch hier, dass wir verändert werden in der Gemeinschaft mit Jesus. Man könnte die Ermahnungen der Paulusbriefe durchgehen, etwa der Blick auf die Früchte des Geistes oder 1. Thessalonicher, das, was unserem Text vorausgeht. Ich möchte das alles nicht tun. Wenn wir einen Text vorgegeben haben, dann möchte ich in diesen Text hineinhören. Was sagt denn dieser Text zur Veränderung konkret? Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch. Heiligen. Was bedeutet denn der Begriff des Heiligen? Was ist heilig? Die Erklärung ist so einfach wie weitreichend. Heilig ist Gott. Gott ist der Heilige. Wenn es heißt, dass wir geheiligt werden, dann heißt es, dass wir in eine Entsprechung zu Gott kommen. Dass es da eine Ähnlichkeit gibt, eine Vergleichbarkeit zwischen Gott und uns. So heißt es schon im 3. Mosebuch, sagt Gott, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und Jesus sagt, und das ist aufbewahrt in der Bergpredigt, dass wir vollkommen sein sollen wie der Vater im Himmel. Es geht um die Entsprechung zwischen Gott und uns. Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 27, wandelt würdig dem Evangelium. Würdig könnte man auch übersetzen, wandelt angemessen, wandelt entsprechend. Euer Leben soll passen zum Evangelium. Ihr sollt nicht anders reden, wie ihr lebt und handelt. Passend, angemessen, würdig. Das ist natürlich ein breites Feld. Und wenn Heiligen bedeutet, dass wir in eine Entsprechung zu Gott kommen mit unserem Verhältnis, dann gehört dazu, dass wir studieren, wie Gott ist. Das Gebot in der Bibel hängt nicht im luftleeren Raum. Das Gebot in der Bibel ist auch nicht nur fixiert auf uns Menschen. Das Gebot in der Bibel hat immer etwas zu tun mit Gott. Es bildet Gott ab. Durch das Gebot können wir Gott kennenlernen, weil es ihm entspricht. Wie wird Gott hier bezeichnet? Der Gott des Friedens. Der Gott der Gnade. Liebe Schwestern und Brüder, sind wir Menschen des Friedens? Sind wir Menschen der Gnade? Das heißt nicht, dass man immer nachgeben muss. Das heißt nicht, dass man weich sein muss. Sondern was ist unsere Orientierung? Was ist unser Ziel? Was wollen wir erreichen? Wie gehen wir mit Menschen um? Was strahlen wir aus? Frieden, Gnade oder? Darf ich es ehrlich sagen? Und ich möchte diese Aussage nicht begrenzen auf den Liebenzeller Gemeinschaftsverband. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ich begegne auch vielen harten Christen. Harten Christen. Wo kein Friede ausgeht, sondern Härte und Kälte. Der Gott des Friedens, Veränderung konkret. Sind wir Menschen, die Gottes Frieden und Gottes Gnade wiedergeben, widerspiegeln? Das wäre die Entsprechung. Er heilige euch durch und durch und er bewahre euch. Er bewahre euch. Bewahrung. Das Leben mit Jesus in dieser Zwischenzeit ist auch gefährdet. Es ist gefährdet vom Unglauben. Mit dem Wort bewahren verbinde ich immer das Bild von einem Zaun um eine Schafherde. Da sind die Tiere bewahrt. Und wenn sie jetzt hinausgehen und sich verlaufen, dann sind sie verloren und finden nicht mehr zurück. Bewahrung im Glauben, Bewahrung bei Jesus. Das ist das Ziel der Heiligung, dass wir bei Jesus bleiben. Und dann heißt es in diesem Text auch, dass ihr bewahrt werdet untadelig. Untadelig. Und ich möchte auch dieses Wort in Verbindung bringen mit Jesus. Untadelig meint nicht meine Sündlosigkeit, untadelig meint, mein Bleiben bei Jesus, dass ich von ihm nicht wegkomme, dass ich ihn nicht loslasse. Leben in der Heiligung ist ein Leben der Treue, ist ein Leben des Hörens, ist ein Leben des Bleibens. Und dieses Leben ist immer auch ein Leben aus der Vergebung. Veränderung konkret. Heiligen, weil Gott heilig ist. Bewahren, in Treue mit Jesus verbunden bleiben. Untadelig leben in der Heiligung und aus der Vergebung. Veränderung konkret, auf diese Punkte möchte ich mich begrenzen, aus dem verlesenen Text heraus. Und eine vierte Beobachtung und abschließend zum Text, die Wiederkunft von Jesus. Paulus nennt es für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe am Anfang das Ziel genannt, wir leben in der Zwischenzeit. Aber wir leben als Christen in der Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus. Und ganz egal, wie es sein wird, ob wir bei der Wiederkunft Jesu noch leben oder ob wir verstorben sind, ist und bleibt die Wiederkunft das Ziel, auf das wir zugehen. Und ich bin sehr dankbar, dass dieses Thema gewählt wurde. Und ich bin überzeugt, dass wir das Thema immer wieder hineintragen müssen in unsere Gemeinden, weil es eine große Wiederkunftsvergessenheit gibt. Und ich möchte sagen, das ist zunächst auch verständlich. Angesichts des guten Lebensstandards, angesichts der unglaublichen Möglichkeiten im Blick auf gesundheitliche Hilfen, ist es durchaus verständlich, dass man sich hier in diesem Leben einrichten und wohlfühlen kann. Es ist schwer, einem Menschen, dem es sehr gut geht, zu vermitteln, dass es noch besser kommt. Und trotzdem, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass wir die Wiederkunftsvergessenheit wachrütteln und leben, auch wenn es uns hier gut geht, im Aufblick und im Ausblick auf Jesus Christus. Die Johannes-Offenbarung und Paulus nennen es als Ziel, dass wir dabei sind bei der ersten Auferstehung. Und da werden die dabei sein, die bewahrt sind und bleiben bei ihrem Herrn Jesus Christus. Und Jesus sagt in seiner Endzeitrede, dass er die Auserwählten sammeln wird von den vier Enden der Erde. Und dazu möchte uns Gott bewahren, um dieses Ziel, um an diesem Tag mit dabei zu sein. Ich komme zum Schluss. Abschlussüberlegung. Veränderung in der Spannung von Gabe und Gebot. Wie erleben Sie Ihr Glaubensleben? Ich habe herausgestellt, nein, Paulus stellt heraus, Gott heilige und bewahre uns. Wie erleben Sie Ihren Glauben? Passiv? Geht das einfach automatisch? Man braucht sich nicht anzustrengen und gleichsam gar nichts zu tun. Es kommt einfach über uns. Also ich sage es ehrlich, bei mir geht es nicht so. Und wenn es bei Ihnen auch so sein sollte, dann wäre ich sehr zufrieden, dass ich hier nicht alleine stehe, als einer, der das nicht als einen Automatismus erlebt. Wir glauben. Wir leben, wir handeln, wir gestalten, wir hören das Gebot und wollen es tun und strengen uns an. Und doch macht dieser heutige Text und macht uns Paulus deutlich, alles, was wir tun, ist nur möglich, weil es Gott ermöglicht. Und das ist wichtig, diese Reihenfolge. Nur was Gott ermöglicht, können wir tun. Unserem Tun kommt Gottes Tun zuvor. Das ist doch kennzeichnend, dass Paulus nach einer ganzen Reihe von Ermahnungen schreibt: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch und bewahre euch unsträflich. Und was Gott ermöglicht, können wir auch tun, sollen wir auch tun. Und das ist mir immer wieder wichtig, wo wir uns in unserem Tun auch als Scheiternde erfahren, ist es ein ganz wichtiges Element des Glaubens, dass wir aus der Vergebung leben. Wir sprechen oft von der Stellvertretung im Blick auf die Sündenvergebung. Mir ist in den letzten Jahren wichtig geworden, auch Jesu Stellvertretung im Blick auf meine Lebensführung. Jesus hat ohne Sünde gelebt und auch darin ist er für mich zum Stellvertreter geworden. Und weil Jesus stellvertretend für mich gelebt hat, deshalb kann ich in seiner Nachfolge mit ihm leben und immer wieder auch das tun, was er will und lebe so Veränderung. Jesus ist uns gemacht zur Heiligung. Und weil uns Jesus gemacht ist zur Heiligung, deshalb können wir in der Heiligung leben. Deshalb können wir uns verändern, weil wir verändert werden, weil Gott uns verändert, er aber. Und dann gibt Gott sein Wort rauf. Es ist wie ein großes Amen am Ende dieses Textes. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Amen.